Unser Einfluss auf der Welt, auf die Welt, ja. Die Umkehrung des ersten Themas. So, bevor wir hier einsteigen, habt ihr gemerkt, dass ich euch eigentlich keine praktischen Hinweise gegeben habe, wie wir den Einfluss der Welt auf uns bekämpfen können? Außer, dass ihr ein Opfer werden müsst. So, ich habe euch gesagt, ihr sollt ein Opfer werden und das wird euer Denken verändern. Aber wie sieht die Verteidigungsstrategie aus gegen den Einfluss der Welt? Und ich verrate euch heute ein Geheimnis. Die Verteidigungsstrategie gegen den Einfluss der Welt heißt Vorwärtsverteidigung. Oder mit anderen Worten, der Angriff. Wie stellen wir uns den geistlichen Kampf vor? So, wenn wir uns das bildlich vorstellen, ist das so, wir stehen auf den Mauern von Zion und die Welt versucht reinzukommen und wir versuchen, die da von der Mauer runterzustoßen? Und ich möchte euch heute eine Alternative vor Augen malen. Nämlich rauszugehen und die Stellungen des Feindes überrennen. Und ich möchte euch zeigen, dass der Angriff die einzige Alternative ist, die wir haben, wenn wir in dieser Welt bestehen wollen. Ich möchte euch reinhämmern, dass der Angriff der einzige Grund ist, warum wir in der Welt sind. Und nicht von der Welt sein dürfen, wenn wir das machen wollen. Und ich habe auch wieder drei Punkte. Der erste Punkt ist Gehorsam. Hier wird es ernst. Ich möchte euch einmal durch die Schrift durchschleppen sozusagen und euch zeigen, dass diese steile These, die ich hier sage, dass der Angriff die einzige Alternative für unser Leben ist, dass das biblisch ist. Und an der Stelle wird es klar, dass Opfer tatsächlich bedeutet, etwas zu opfern. Und dann möchte ich auf einen weiteren Punkt eingehen. Ich möchte zeigen, dass wenn wir angreifen, wir uns nicht aus dem Schutz Gottes herausbegeben, sondern dass Gott es so vorgesehen hat, dass wenn wir angreifen, wir unter seinem Schutz gehen und den Angriff durchführen. Ich möchte zeigen, welche Rolle der Heilige Geist in unserem geistlichen Kampf spielt. Und hier ist schon mal so eine kleine Andeutung. Reden ist Silber. Wir tun immer so, als ob Schweigen Gold ist und Vorleben und Reden irgendwie stoppeln. Aber Schweigen ist Gold, aber Reden ist Silber. Silber kommt gleich nach Gold. Und wenn jemand sich vorgenommen hat, mit seinem Leben das Evangelium zu predigen, dann hat er eine ganz wichtige Aufgabe des Heiligen Geistes nicht verstanden. Und da werde ich euch noch einmal durch die Schrift schleppen, um das nochmal klar zu machen. Und ich möchte durch diese Punkte so schnell wie möglich durchgehen, um dann an sich bei dem Hauptpunkt zu landen, nämlich zu zeigen, wie sieht der Angriff praktisch aus. Und da gibt es 5 Punkte. Ich werde die jetzt nicht alle vorlesen, wir werden die 1 Stück für Stück sehr intensiv durchgehen. So, und an der Stelle verspreche ich euch, das wird ganz, ganz, ganz praktisch. Ja, ihr bekommt fast Checklisten und so weiter mit an die Hand, dass ihr sofort loslegen könnt. Und ihr werdet euch noch wundern, wie dann die Praxis aussieht und vielleicht erwartet ihr da an der Stelle was anderes. Aber wir werden sehen, dass das der Weg ist, den uns die Schrift zeigt. Für den Angriff. Okay, also steigen wir ein, da wo wir aufgehört haben, nämlich Römer 12, Verse 1 und 2. Und am Ende des zweiten Verses heißt es hier bei Luther, dass ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. So, und damit sind wir ja bei einem sehr interessanten Thema für die Jugend, zu prüfen, was der Wille Gottes ist. Ja, da könnten wir 3 Stunden füllen mit diesem Thema. Den Willen Gottes erkennen interessiert immer sehr gut die Jugendlichen. Und ich werde jetzt hier Folgendes machen, ich werde alles so links und rechts stehen lassen und durchschneiden genau bis zum Mittelpunkt und das Festnageln in der Mitte. Und das ist die These, dass wenn wir anfangen, den Willen Gottes, der klar ist, klar zu tun, Gott uns den Willen Gottes offenbart, der uns nicht so klar ist. Versteht ihr das? Wenn wir anfangen, den Willen Gottes, der klar ist, auch klar zu tun, wird Gott mit großer Freude uns den Willen Gottes offenbaren, der uns noch nicht klar ist. Schau, wenn es um den Willen Gottes erkennen geht, dann geht es doch um ganz wichtige Dinge für uns. Ja, wen soll ich heiraten? Wo soll ich Ausbildung machen? Was soll ich studieren? Schau, Gott schaut auf diese Erde, er sieht uns mit unserem Riesenproblem, ja, was soll ich studieren? Und um das mal einfach mal ins Gleichgewicht zu rücken, dieser Gott schaut gleichzeitig auf die Erde und sieht, wie ein besoffener Vater seine Frau und seine Kinder halbtot prügelt. Er sieht, wie Kinder verhungern, wie junge Mädchen als Ware gehandelt werden. Und dann kommen wir mit unserem Problem. So, und ich behaupte, dass das, was Gott wichtig ist und nicht uns wichtig ist, hat er sauber in seinem Wort mehrfach genannt. Ja, und es ist klar, was er will und was ihm wichtig ist. Und das ist meine Behauptung. Wenn wir anfangen, das zu tun, was ihm wichtig ist, wird er uns mit Liebe und Freundlichkeit und Klarheit zeigen, was uns wichtig ist. So dass wir auch in diesen Dingen das tun können, was ihm gefällt. So, und wir fangen mal an mit den Dingen, die klar sind. Nämlich Ehre Vater und Mutter. Ein Gebot, das steht 8-mal in der Bibel. Für all diejenigen, die glauben, das ist ja Altes Testament. Das Gebot steht nur 2-mal im Alten Testament und 6-mal im Neuen Testament. 5-mal, und das ist jetzt mit Gelb hinterlegt, ist es als wörtliche Rede von Jesu wiedergegeben. Das ist der Wille Gottes für eine Jugend, die anti-autoritär geprägt ist. So, und warum wollen wir eigentlich den Willen Gottes erfahren? Um ihn zu tun, ne? Ist ja blöd, wenn die fragen, wen soll ich heiraten? Gott sagt die. Okay. Ich frage doch den Willen Gottes, weil ich wissen will, was soll ich machen, um das dann auch zu machen. So, hier ist der Wille Gottes. Lasst uns ihn machen. Bitte. Und wenn deine Mutter dich bittet, den Müll rauszubringen und du mit den Augen rollst, dann lebst du nicht nach dem Willen Gottes. Und wisst ihr, ich weiß, dass das nicht einfach ist. Ich war auch 20, ich war auch 15. Ich kann euch Hoffnung machen, wenn ihr 30 seid, wird das schon deutlich leichter sein. Und mit 40 wird das eine große Freude sein, dieses Gebot zu befolgen. Aber jetzt müsst ihr da durch. Und ich bitte euch, nehmt das ernst. Das ist Gottes Wort, das ist Gottes Wille, klar offenbart. Hilft einander. Wenn ihr so seid, wie wir waren, dann versammelt ihr euch auch manchmal bei dem einen oder bei dem anderen zu Hause. Und wenn ihr merkt, dass hier gerade jemand mit seiner Mutter oder mit seinem Vater so umgeht, dass das nicht wirklich ein Ehren ist, dann gib ihm doch einen Stups. Oder steh du auf und mach das, was die Mutter da sagt. Das wird ein Beispiel. Spornt euch gegenseitig an, nach diesem Gebot zu leben. Helft euch gegenseitig. Und das ist, was ich fest glaube, wenn wir anfangen, in all diesen einfachen, klaren Dingen, wo uns der Wille Gottes ganz klar steht, ihn zu tun, wird Gott uns in all den Dingen, die eben in der Bibel nicht beschrieben stehen, wie, was soll ich machen, welchen Beruf soll ich machen und die Entscheidung, sollen wir das Haus kaufen oder nicht, was dann später in eurem Leben kommt, all das wird Gott euch mit Freude zeigen, was sein Wille ist. Und ihr werdet in seinem Willen sein und in seinem Willen leben. Nun ist es so, dass Gott uns seinen Willen nicht nur in Form von Geboten offenbart hat, wie dieses Gebot hier. Übrigens, vielleicht nochmal, ich vorhin vergessen habe. Wenn ihr denkt dran, dieses Gebot ist das erste Gebot, das eine Verheißung hat. Ja? Und werdet damit ein Beispiel. Werdet damit ein Beispiel für eure Freunde in der Jugend und eure Freunde außerhalb der Jugend. Gut, aber nochmal zurück. Der Wille Gottes ist uns nicht immer in Form von Geboten offenbart, sondern Gott zeigt uns in seinem Wort das, was ihm gefällt, woran er Freude hat. Und dann wissen wir, das ist der Wille Gottes, dass wir das und das tun. So, und ich komme jetzt eigentlich zu dem ich eigentlich wirklich kommen wollte. Nämlich, hier wird der Wille Gottes uns an verschiedenen Stellen in der Schrift, in verschiedenen Gedanken, in verschiedenen Perspektiven offenbar. Und das ist sind viele Bibelstellen. Ich werde versuchen, nur durch die gelben durchzukommen. Vielleicht werde ich sogar noch die eine oder andere gelbe kürzen. Aber ich möchte euch einfach auf diese Reise mitnehmen, dass ihr versteht, was der Wille Gottes ist. Und wir fangen ganz vorne an. 1. Mose, Kapitel 1, Verse 26 bis 28. Und Gott sprach, lasset uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei, die da herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und über die ganze Erde und über alles Gewürm, das auf Erden kriecht. Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn und schuf sie als Mann und Frau. Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehrt euch und füllt die Erde. Und macht sie euch untertan und herrscht über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über alles Getier, das auf Erden kriecht. Ich möchte hier zwei Punkte zeigen, die in diesem Zusammenhang stehen. Gott schafft den Menschen nach seinem Bild und dann gibt er ihm den Auftrag, die ganze Erde zu bevölkern, damit auf der ganzen Erde das Bild Gottes zu sehen ist. Wir wissen, dass das nicht passiert ist, sondern das Bild Gottes ist im Sündenfall zerstört worden. Und so gehen wir weiter und wir lesen in 1. Mose 12, als Gott Abraham beruft. Und der Herr sprach zu Abraham, gehe aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Hause in ein Land, das ich dir zeigen will. Und ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen. In dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Und wir wissen, Gott hat Abraham sehr reich gesegnet. Und hier sagt er, er möchte so alle Völker auf Erden segnen. Und in Abraham sollte dieser Segen kommen. Diese Verheißung wird hier noch zweimal in 1. Mose bestätigt. Wir springen mal weiter, 2. Chronik 6, 32. 2. Chronik 6, 32, Einweihung des Tempels, das Gebet Salomos. Auch wenn ein Fremder, der nicht von deinem Volk Israel ist, aus fernen Landen kommt, um deines großen Namens und deiner mächtigen Hand und deines ausgereckten Arms willen und zu diesem Hause hin betet, so wollest du hören vom Himmel her, vom Sitz deiner Wohnung und alles tun, worum er dich anruft, auf dass alle Völker auf Erden deinen Namen erkennen und dich fürchten wie dein Volk Israel, und inne werden, dass dein Name über diesem Hause genannt ist, das ich gebaut habe. Hier geht es darum, eigentlich war das Volk Israel sehr eifersüchtig und sie wurden sehr, sehr böse, wenn irgendjemand anders ihren Gott angebetet hat, weil sie haben gesagt, das ist unser Gott und wir sind sein Volk. Aber hier betet Salomo, wenn irgendjemand kommt und zu dir betet, dann antworte bitte darauf, damit alle Völker merken, dass du Gott bist. In dem Psalm taucht dieser Gedanke mehrfach auf. Ich nehme einfach nur Psalm 67, Vers 2, 3 und 4. Gott sei uns gnädig und segne uns. Erlasse uns dein Antlitz leuchten, dass man auf Erden erkenne deinen Weg, unter allen Heiden dein Heil. Es danken dir Gott die Völker, es danken dir alle Völker. So, hier ist der Wille Gottes, dass alle Völker sein Heil erkennen und alle Völker ihm danken. Alle Heiden sein Heil erkennen. So, wir nehmen Jesaja 66 in den Propheten. Das ist das letzte Kapitel von Jesaja. Vers 18 und 19. Ich kenne ihre Werke und ihre Gedanken und komme, um alle Völker und Zungen zu versammeln, dass sie kommen und meine Herrlichkeit sehen. Ich will ein Zeichen unter ihnen aufrichten und einige von ihnen, die errettet sind, zu den Völkern senden, nach Tarsis, nach Put, nach Lut, nach Meschech, Tubal und Javan und zu den fernen Inseln, wo man nichts von mir gehört hat und die meine Herrlichkeit nicht gesehen haben, und sie sollen meine Herrlichkeit unter den Völkern verkündigen. Schaut, seht ihr eine Entwicklung im Alten Testament? Es fängt recht undeutlich an. Das Bild Gottes soll überall auf der Erde zu sehen sein. Hier in Jesaja wird es schon sehr, sehr klar. Gott will, dass alle Völker seine Herrlichkeit sehen. Gott will, dass irgendwelche Menschen ausgesendet werden und dahin gehen, in diese alle Städte und Länder, die ich nicht kenne, und dort die Herrlichkeit verkündigen, so dass seine Herrlichkeit dort zu sehen ist. So, und das sind nicht alle Stellen, die diesen Gedanken zeigen. Das hier sind nicht alle Stellen, und ich glaube, ich habe nicht alle Stellen gefunden. Im Neuen Testament wird das noch deutlicher. Ja, Matthäus 28, Missionsauftrag. Matthäus 28, Vers 19. Darum geht hin und lehrt alle Völker. Taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Hier ganz klar, geht hin, lehrt alle Völker. Lukas 24, 46, ja, ich lese mal bis zum Ende des Kapitels. Ah, nee, warte mal, bis 49, ja. So, und sprach zu ihnen, Jesus sprach zu ihnen, so steht es geschrieben, dass der Christus leiden wird und auferstehen von den Toten am dritten Tage und dass gepredigt wird in seinem Namen Buße und Vergebung der Sünden unter allen Völkern. Von Jerusalem an seid ihr dafür Zeugen. Und siehe, ich sende auf euch, was mein Vater verheißen hat. Ihr aber sollt in der Stadt bleiben, bis ihr angetan werdet mit der Kraft aus der Höhe. So, von Jerusalem an soll gepredigt werden in seinem Namen Buße und Vergebung unter allen Völkern. Apostelgeschichte 1, Vers 8. Die letzten Worte, die Jesus zu seinen Jüngern spricht, bevor er in den Himmel aufgenommen wird. Aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird, und werdet meine Zeugen sein. In Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Erde. So, bisher war das unbestimmt. Alle Nationen sollen mit der Herrlichkeit Gottes erfüllt werden. Irgendjemanden wird Gott senden. Hier im Neuen Testament ist es klar, Gott sendet seine Jünger mit dem Auftrag, bis an das Ende der Erde zu gehen und allen Völkern die Botschaft von der Vergebung der Sünden zu predigen. So, und auch das sind nicht alle Stellen, die ich im Neuen Testament gefunden habe. Ich möchte euch gerne eine Stelle noch vorlesen. 2. Petrus, Kapitel 3, Vers 9. 2. Hier geht es darum, dass manche Leute glauben, dass Gott irgendwie schon längst wiederkommen sollte, aber nicht wiederkommt und irgendwie die Verheißung verzögert. Und deshalb schreibt Petrus hier, der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten, sondern er hat Geduld mit euch und will nicht, dass jemand verloren werde, sondern dass jedermann zu Buße finde. So, hier ist der Gedanke, Gott will, dass jedermann zu Buße finde, alle Völker. Aber als ich das vor einigen Wochen gelesen habe, hat mich hier ein Wort getroffen. Und ich sehe diesen Vers, wie ich ihn nie vorher gesehen habe. Und das ist das Wort euch. Also je nach Bibelübersetzung steht bei manchen euch, bei anderen uns. Uns finde ich es noch härter. Was Petrus sagen will, schau, Gott will nicht, dass irgendjemand verloren geht, und er hat Geduld, und ich gebrauche jetzt mal das härtere Wort, mit uns. Mit Petrus, dem Menschenfischer, hat Gott Geduld Und hier geht es um Wiederkunft Christi. Und das ist unsere heutige Zeit. Die Welt ist nicht gerettet. Das Evangelium ist nicht allen Völkern verkündigt. Die Kinder Gottes sind nicht bis an das Ende der Erde gekommen. Und Christus kommt nicht wieder, weil er Geduld mit uns hat. Mit uns, die wir nicht hingehen. Die wir diesen Auftrag nicht erfüllen. Überzeugt euch diese Aufstellung? Ist es klar, dass Angriff die einzige Alternative ist, die wir haben, die uns durch die ganze Schrift vorgezeichnet ist? Seht ihr, dass das der Wille Gottes ist, dass wir den Menschen diese frohe Botschaft verkündigen? Und jetzt? Da gibt es jemand, der sagt, just do it. Do it. Ja, lass uns das machen. Aber ihr werdet zu Recht sagen, wie? Wie sollen wir das anfangen? Und bevor wir dahin kommen, noch ein kleiner Schlenker. Lass uns nochmal an Apostelgeschichte 1 vorbeischauen. Vers 8. Und den zweiten Punkt mitnehmen, bevor wir zu dem großen dritten Punkt kommen, wo wir dann uns damit beschäftigen, wie wir das machen können. Apostelgeschichte 1, Vers 8. Der Heilige Geist wird uns befähigen, Zeugen zu sein. Welche Zeugen? Dumme Zeugen? Was ist ein Zeuge vor Gericht wert, der nichts aussagt? Ja, Zeuge ist per Definition jemand, der etwas sagt. Und das bedeutet, wir müssen uns von dieser Vorstellung verabschieden, dass wir nur mit unserem Leben das Evangelium verkündigen können. Das ist wichtig, unser Leben darf nicht im Widerspruch zu dem stehen, was wir sagen. Weil damit machen wir alles kaputt. Aber Leben allein reicht nicht. Ich habe euch vorige Stunden die Apostel aufgezählt und wie sie gestorben sind. Habt ihr gemerkt, dass keiner irgendwie an Altersschwäche gestorben ist? Selbst Johannes, von dem man sagt, er ist eines natürlichen Todes gestorben, der ist in der Verbannung auf einer einsamen Insel gestorben. Warum? Weil sie mit einem Lächeln auf den Lippen den Menschen immer Gutes getan haben? Weil es die einzige Art war, diese Leute zum Schweigen zu bringen. Und das ist Opfer. Und hier komme ich wieder zurück. Bist du bereit, ein Opfer zu sein? Die Wahrscheinlichkeit, dass in den nächsten Monaten ihr erstochen, gekreuzigt, verbrannt werdet, ist relativ gering. Und doch ist es ein Opfer. Es ist für mich ein Opfer und es ist für jeden von euch ein Opfer, das zu tun. Hier heißt es, wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt. Und ich habe hier nochmal eine Reihe von Bibelstellen mitgebracht. So, und ich möchte hier nochmal was anderes machen, wie bisher. Ich habe hier bei mir die Bibelstellen alle notiert. Ich werde jetzt relativ schnell durch alle Bibelstellen durchlaufen, um wieder Zeit zu sparen. Ihr müsst die nicht mit nachschlagen. Wenn ihr die notieren wollt, notiert sie euch. So, und ich lese die jetzt alle durch und ihr sagt mir, was haben diese Bibelstellen gemeinsam, okay? Also passt gut auf. Wir fangen an, 4. Mose 11, 25 bis 26. Da kam der Herr hernieder in der Wolke und redete mit ihm und nahm von dem Geist, der auf ihm war, und legte ihn auf die 70 ältesten Männer. Und da der Geist auf ihnen ruhte, weissagten sie und hörten nicht auf. Es waren aber noch zwei Männer im Lager geblieben, der eine hieß Eldad, der andere Medad, und der Geist ruhte auf ihnen, denn sie waren auch angeschrieben und doch nicht hinausgegangen zu der Hütte, und sie weissagten im Lager. 4. Mose 24, 1 bis 3. Da nun Biliam sah, dass es dem Herrn gefiel, dass er Israel segnete, ging er nicht aus wie vormals nach Zauberei, sondern richtete sein Angesicht stracks zu der Wüste, hob seine Augen auf und sah Israel, wie sie lagen nach ihren Stämmen. Und der Geist Gottes kam auf ihn und er hob an seinen Spruch und sprach. Es sagt Biliam, der Sohn Beors und so weiter und so fort. 2. Samuel 23, 1 und 2. Das sind die letzten Worte Davids. Es sprach David, der Sohn Isais, es sprach der Mann, der hoch erhoben ist, der Gesalbte des Gottes Jakobs, lieblich mit Psalmen Israels. Der Geist des Herrn hat durch mich geredet und seine Rede ist auf meiner Zunge. 2. Chronik 24, Vers 20. Und der Geist Gottes erfüllte Zacharia, den Sohn Jojadas, des Priesters. Der trat oben über das Volk und sprach zu ihnen, so spricht Gott. Warum übertretet ihr die Gebote des Herrn und wollt kein Gelingen haben? Nehemia 9, Vers 30. Und du verzogst viele Jahre über ihnen und ließest ihnen bezeugen durch deinen Geist und deine Propheten, aber sie nahmen es nicht zu Ohren. Darum hast du sie gegeben in die Hand der Völker in den Ländern. Hesekiel 11, Vers 5. Und der Geist des Herrn fiel auf mich und er sprach zu mir, sprich, so sagt der Herr, ich habe also geredet, ihr vom Hause Israel, und eures Geistes Gedanken kenne ich wohl. Lukas 1, 15 und 16. Denn er, das ist Johannes der Täufer, wird groß sein vor dem Herrn. Wein und starkes Getränk wird er nicht trinken und wird noch im Mutterleibe erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Und er wird der Kinder Israel viele zu Gott, ihrem Herrn, bekehren. Und von Johannes der Täufer heißt es, es ist die Stimme des Predigers in der Wüste. Lukas 1, 41 und 42. Und es begab sich, als Elisabeth den Gruß Marias hörte, hüpfte das Kind in ihrem Leib. Und Elisabeth ward des Heiligen Geistes voll und rief laut und sprach, gebenedeit bist du unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes. Lukas 1, 67. Und sein Vater Zacharias ward des Heiligen Geistes voll und weissagte und sprach. Apostelgeschichte 2, Vers 4. Und sie wurden alle voll des Heiligen Geistes und fingen an zu predigen mit anderen Zungen, nachdem ihnen der Geist gab, auszusprechen. Apostelgeschichte 4, Vers 8. Petrus, voll des Heiligen Geistes, sprach zu ihnen, ihr Obersten des Volkes und die Ältesten von Israel. Apostelgeschichte 4, 31. Und da sie gebetet hatten, bewegte sich die Stätte, da sie versammelt waren, und sie wurden alle voll des Heiligen Geistes und redeten das Wort Gottes mit Freudigkeit. Apostelgeschichte 9, 17 bis 20. Und Ananias ging hin und kam in das Haus und legte die Hände auf ihn und sprach, lieber Bruder Saul, der Herr hat mich gesandt, der dir erschienen ist auf dem Wege, da du herkamst, dass du wieder sehend und mit dem Heiligen Geist erfüllt werdest. Und alsbald fiel es von seinen Augen wie Schuppen und er ward wieder sehend und stand auf, ließ sich taufen, nahm Speise zu sich und stärkte sich. Saulus aber war eine Zeit lang bei den Jüngern in Damaskus und alsbald predigte er Christus in den Schulen, dass derselbe Gottes Sohn sein. Apostelgeschichte 13, 9 bis 10. Saulus aber, der auch Paulus heißt, voll Heiligen Geistes, sah ihn an und sprach, O du Kind des Teufels, voll aller List und aller Schalkheit und Feind aller Gerechtigkeit, du hörst nicht auf, abzuwenden die richtigen Wege des Herrn. Was haben diese Bibelstellen gemeinsam? Danke. Der Heilige Geist kommt. Und die Menschen reden. So, und das auch wieder, das ist eine kleine Auswahl von Bibelstellen, die uns diesen Zusammenhang lehren. Und ich möchte hier auf keinen Fall sagen, dass das die einzige Aufgabe des Heiligen Geistes ist. Wenn wir die Abschiedsreden lesen, zeigt uns Jesus verschiedene Aufgaben, die der Heilige Geist in dieser Welt hat. Aber das ist eine Aufgabe, die der Heilige Geist in den Heiligen hat. Nämlich sie dahin zu bringen, dass sie reden können. Und heute sitzen überall Christen auf der Welt im Gefängnis. Heute werden sie gefoltert, sie werden hingerichtet. Nicht, weil sie mit Freudigkeit ihren Nächsten Gutes getan haben, sondern weil sie geredet haben. Und wie feige ist es, wenn wir in unserer Gesellschaft, wo wir das frei verkündigen dürfen, uns dann entschließen, es nicht zu tun. Christus hat uns gerettet. Er hat uns einen Geist gegeben. Er hat uns eine Sprache gegeben. Er hat uns Fähigkeiten und Möglichkeiten gegeben, andere Sprachen zu lernen, damit wir reden, damit wir seine Zeugen sind. Und er hat nicht Engel auf diese Erde gesandt, die bis ans Ende der Erde gehen sollen und das Evangelium verkündigen. Seit Jahrtausenden sind es Menschen, die anderen Menschen die frohe Botschaft bringen. Und heute sind das wir. Wir sind die Generation, die er dazu auserwählt hat, diesen Dienst auf diesem Planeten zu tun. Willst du dich diesem Auftrag stellen? Willst du ein Opfer werden? Willst du das opfern, was dieser Auftrag von dir erfordert, zu opfern? Wenn ja, dann geht's jetzt los. Jetzt werden wir praktisch. Punkt Nummer 1. Wir müssen unser Denken mit Wahrheit füllen. Und wir hatten das schon in der letzten Stunde. Die Wahrheit ist das Wort Gottes. Und das Wort Gottes ist ein zweischneidiges Schwert. Und jetzt denk mal in dieser Richtung, wenn wir angreifen wollen, müssen wir mit der Waffe umgehen können. Das ist die Nahkampfwaffe schlechthin, die wir haben. Wir haben keine andere. Ja? So. Und das nützt nichts, wenn ihr 10.000 Stunden auf der Uhr habt, was Handynutzung anbetrifft, und 120 Stunden, was Schwertkampf anbetrifft. Dann wird das kein so guter Angriff werden. Ja? Ihr müsst da Stunden und Stunden auf die Uhr draufkriegen und ihr müsst euer Denken mit Wahrheit füllen. Und ich fange mit einfachen Dingen an. Wenn ihr mal zurückschaut, dann hat sich euer Denken an diesem Vormittag verändert. Ich hoffe zumindest, dass der Geist Gottes und das Wort Gottes euer Denken heute Morgen verändern konnten. Und dazu kommen wir zusammen. Dazu gibt es diese Jugendbibeltage und dazu gibt es jeden Sonntag einen Gottesdienst. Und da ist meine Anregung, hol doch das meiste aus dem Gottesdienst raus. Nimm einen Stift und einen Notizblock oder leg ein Blatt Papier in deine Bibel und schreib nicht einfach alles mit, was gesagt wird, sondern achte darauf, was Gott dir sagt. Und wenn Gott dir ein Problem in deinem Leben zeigt, dann schreib das auf. Wenn Gott dir einen Menschen zeigt, mit dem du sprechen solltest, könntest, schreib das auf. Macht er dir einen Gedanken wichtig, schreib das auf. Gibt es eine Bibelstelle, wo du denkst, wow, da ist, glaube ich, noch viel, viel mehr? Schreib sie dir auf. So, und das Problem mit unseren Notizen ist, wir machen Notizen. Und dann stellen wir das, wenn das Buch voll ist, das Buch in den Schrank. Und dann haben wir uns Notizen gemacht. Ja. So, hol diesen Zettel am Sonntagabend oder am Montag früh raus. Guck da drauf. Schlag diese Bibelstelle auf und wenn sie dir wichtig ist, unterstreich sie die. Lies nochmal und das Problem, das Gott dir gezeigt hat, wo sein Wille klar ist und du stellst fest, du hast immer wieder Probleme, diesen Willen zu tun. Dann geh ins Gebet, bitte Gott um Vergebung, bitte um Kraft, seinen Willen zu tun. Mach etwas mit diesem Zettel, weil nur dann holst du etwas raus. Und dann gibt es eine ganz, ganz wichtige Frage. Die Frage, was soll sich in der nächsten Woche ändern auf Grundlage dessen, was ich am Sonntag im Gottesdienst gehört habe? Was muss anders sein? Und das ist die wichtigste Frage, die du dir jeden Montag früh oder jeden Sonntagabend stellen solltest. Weil Gott gibt uns sein Wort nicht, damit wir uns gut fühlen, nicht damit wir etwas Neues lernen und unser Kopf wächst, sondern damit dieses Wort in unserem Leben etwas bewirkt. Und wenn das Wort Gottes aufhört, in unserem Leben etwas zu bewirken, dann sind wir untauglich für den Angriff. Füllt euer Denken mit Wahrheit. Ich hoffe, ihr liest jeden Tag die Bibel. Ich stelle mal die Frage, könnt ihr mal strecken, wer jeden Tag mindestens ein Kapitel aus der Bibel liest? Wow. Das ist gut. 4 Kapitel sind besser. Nein, wirklich. Dann seid ihr in einer Viertel der Zeit durch die Bibel, wenn ihr 4 Kapitel jeden Tag liest. So macht das systematisch. Es gibt Bibellesepläne. Schaut einfach, wenn ihr mal googelt, googelt einfach Bibelleseplan. Ich mag den von McCain. Das wird geschrieben M und dann Heine. Zwei Kapitel aus dem Neuen Testament, zwei aus dem Alten Testament. Mit diesem Bibelplan liest ihr die Bibel in einem Jahr das Alte Testament einmal durch, das Neue Testament zweimal und die Psalmen auch zweimal. So, wenn ihr das mit 15 anfängt, dann habt ihr mit 35 das Alte Testament 20 Mal gelesen, das Neue Testament 40 Mal. Es tut mir wirklich leid, dass ich damit erst mit 35 angefangen habe. Und ich mache mal die Rechnung nochmal anders. Wenn ihr jeden Tag ein Kapitel lest, dann sind das jeden Tag 5 Minuten. Ich habe aufgepasst bei der Mediengeschichte. In der Statistik, in eurer Altersgruppe verbringt ihr durchschnittlich 4 Stunden mit dem Internet. Okay? Wenn ihr 4 Kapitel lesen wollt, sind das 15 Minuten mehr. So, wenn mein Kopfrechner mich nicht verlassen hat, dass ihr müsst ein 1/16 eurer Internetzeit opfern. Ich sage jetzt opfern, obwohl es eigentlich kein Opfer ist. Um eine 4-fache Geschwindigkeit für das Bibellesen zu bekommen. Und wenn ihr das durchzieht, dann seid ihr mit 35 Schwertkampfmeister. Dann kann Gott euch an Stellen schicken, an denen er mich nicht schicken kann, weil ich es nicht kann. So, und wer von euch die Bibel schon 4 bis 5 Mal durchgelesen hat und irgendwie was Neues ausprobieren will, könnt ihr mich in der Pause ansprechen. Ich habe da noch ein paar andere Ideen für die tägliche Bibellese. Nächster Punkt, auswendig lernen. Ja, das ist nicht was für die Sonntagsschule, das ist was fürs Leben. Nimm dir erstmal jede Woche einen Bibelvers auswendig. Das sind, ja, lassen wir den Urlaub weg, 50 Bibelstellen im Jahr. 500 Bibelstellen in 10 Jahren. Unterschätzt das nicht, das ist ein Schatz, den ihr in euren Herzen einsammelt. Und gibt Leute, die sitzen im Gefängnis und haben keine Bibel und sie leben täglich davon, was sie auswendig aus der Schrift wissen. Auch da das Angebot, wenn ihr sowieso schon immer wieder auswendig lernt, Bibelstellen und da schon ziemlich gut seid und da ins nächste Level machen wollt, spricht mich in der Pause an, ich habe da ein paar Ideen fürs Level 2 und 3. Bibellesegruppen. Trifft euch, um Bibel zu lesen. Ihr trifft euch, um Volleyball zu spielen. Ihr trifft euch, um Musik zusammen. Ihr trifft euch, um einfach mal zusammen zu sitzen oder irgendwelche Spiele zu spielen. So, ersetzt das alles nicht. Trifft euch auch mal, um Bibel zu studieren. Nehmt einen Abschnitt, 10, 15 Verse. Lest den durch, nacheinander. So, dass jeder das liest, dass man das, weiß ich nicht, wenn ihr da mit 7, 8 Leuten seid, dass ihr das 7, 8 Mal hört. Und dann beantwortet 3 Fragen, die sind so einfach, die könnt ihr euch merken, wenn ihr wollt, könnt ihr euch die aufschreiben. Erstens, was lehrt mich dieser Abschnitt über Gott? Zweitens, was lehrt mich dieser Abschnitt über den Menschen? Und die 3. Frage kennt ihr schon, was muss ich in meinem Leben ändern auf Grundlage dieses Abschnitts? Und auch hier nochmal ein paar Ideen für euch, ich weiß nicht, vielleicht habt ihr schon 10 Millionen Ideen, aber nur so nochmal ein paar von mir. Ihr trifft euch zum Volleyballspielen, ja? So, ihr habt dann Mannschaften und jetzt spielen 2 Mannschaften und dann sitzen 5 Leute und warten, bis sie dran sind. Ihr habt sicherlich auf eurem Handy eine Bibel-App. Holt doch die Handys raus, die habt ihr doch sowieso immer dabei. Ja, liest das durch, spricht das. Das muss nicht 2 Stunden sein. Das sind 15 Minuten für ein Match, das reicht, um dort etwas zu haben. Und noch mehr, schau, ihr kommt auf den Platz, da sind schon 4 Jugendliche, spielen und ihr macht dann Mixed Teams. Das ist dann nächste Herausforderung, wenn da jetzt jemand, der nicht von der Gemeinde ist, da sitzt, jemand aus der Welt, aber holt trotzdem die Handys raus. Eine bessere Möglichkeit wird dieser Mensch, das Wort Gottes zu hören, vielleicht nie bekommen. Macht das. Und auch da, schau, ich werde immer wieder auf das Thema Opfer kommen. Das wird ein Opfer sein. Es werden nicht alle Jugendliche das machen wollen vielleicht. Und vielleicht bist du der Depp, der ständig sagt, ja komm, lass uns die Bibel lesen, Lass dich nicht entmutigen, mach das. Wenn es das Richtige ist, dann bring dieses Opfer. Sei derjenige, der sagt, komm, lass uns die Bibel lesen. Und ich sage euch, wenn ihr damit richtig anfängt, wenn ihr eintaucht, wenn ihr anfängt, Dinge zu sehen, dann verblasst YouTube. YouTube wird langweilig gegen das, was ihr in der Bibel findet. Vielleicht noch ein Punkt, Selbststudium. Ich habe eine interessante, eine sehr schöne Methode kennengelernt, die würde ich euch ganz gern weitergeben. Also, falls du selbst mal tiefer reingraben willst, das heißt, du findest einen Bibelabschnitt, was soll ich sagen, Philipper, zweites Kapitel, so war viele Jahre meine Lieblingsstelle in der Bibel. Philipper, zweites Kapitel, der Lobgesang von Vers 6 bis 11. So, kein großer Abschnitt. So, und du willst dort eintauchen, du willst dort das meiste rausholen. Da gibt es die Drei-Spalten-Methode. Ihr nimmt ein Blatt Papier und macht drei Spalten, ja? Zieht zwei senkrechte Striche, sodass drei Spalten entstehen. So, in der ersten Spalte macht ihr jetzt Folgendes: Ihr schreibt diesen Abschnitt ab, Wort für Wort. Klingt dumm, ist es aber nicht. Ja? Damit zwingt ihr euch, diesen Abschnitt 6 bis 7 Mal zu lesen. Weil ihr guckt immer wieder da, während ihr schreibt. So, es ist stumpfsinnig, das 6 Mal durchzulesen. Wenn ihr das einmal abgeschrieben habt, habt ihr noch einen größeren Effekt. Und während ihr abschreibt, denkt ihr schon unterbewusst darüber nach. In der mittleren Spalte schreibt ihr jetzt den Abschnitt, was ihr da gelesen habt, mit eigenen Worten zusammen. Wie würdet ihr das mit eigenen Worten sagen? Nicht mit den Worten von Paulus, Petrus, Matthäus, Jesaja, sondern wie würdet ihr das sagen? Und die dritte Spalte ist wieder die bekannte Frage, was bedeutet das? Was muss sich ändern auf Grundlage dieses Abschnitts und dem, was ihr daraus verstanden habt? Und ich mache mal eine Challenge auf. Wer mir nächstes Jahr 12 Blätter mit 3 Spalten zeigt, an dem verrate ich noch eine andere Möglichkeit. Das ist jeden Monat eine halbe Stunde. Es ist immer noch kein Opfer. Eine halbe Stunde, die euch nach vorne bringt. Die euch fähig macht. Ich mag das, was Eddie gesagt hat, aktives Warten. Das ist aktives Warten. Das ist Leben für den Angriff. Das ist noch nicht der Angriff. Und das ist, war niemals meine Absicht gewesen, zu sagen, lo, jetzt alle aufstehen und raus. So funktioniert das nicht im Reich Gottes. Aktives Warten heißt, sich üben. Und vielleicht zwei Sätze zu den schwierigen Stellen. Alex hat eigentlich schon sehr viel dazu gesagt. Nur so ein Tipp, wie ich damit umgehe. Ich gehe damit um, so wie Mark Twain. Der hat gesagt, ich habe kein Problem mit den Stellen in der Bibel, die ich nicht verstehe. Mein Problem sind die Stellen, die ich verstehe. Ich erkläre das so, dass das jeder versteht. Welchen Teil von Ehre, Vater und Mutter hast du nicht verstanden? Dann hast du ein Problem. So, und es wird Zeit kommen, da wird Gott euch auch die unklaren Stellen und unverständlichen und schwierigen Stellen offenbaren. Aber tut einfach das, was klar und verständlich ist. Lebt das. So, das war Bibellesen. Was kommt bei mir nach dem Bibellesen für all die Leute, die mich schon etwas länger kennen? Sehr gut, das ist der nächste Punkt auf meiner Agenda. Wie kann ich Gott mehr lieben? Auch da habt ihr wahrscheinlich schon viel gehört. Ich würde ganz gerne noch mal ein paar Ideen und ein paar Punkte geben, wie ihr praktisch auf dem Gebiet wachsen könnt. Das eine ist, ihr solltet eine Zeit am Tag haben, die eure Hauptgebetszeit ist. So, je nachdem, ob ihr ein Morgenmensch oder Abendmensch seid, sollte diese Hauptzeit morgens oder abends sein. Wenn ihr das sowieso schon gewohnt seid, regelmäßig morgens und abends ausgiebig zu beten, noch besser. Ja? So, dieser feste Ort muss nicht immer euer Zimmer sein. Also, wenn du merkst, dass du regelmäßig einschläfst beim Beten, dann solltest du das nach draußen verlagern. Ja, mach einen Spaziergang in der Gegend, in der du lebst und bete dabei. Die Wahrscheinlichkeit, dass du beim Spazierengehen einschläfst, ist so ziemlich genau null. Aber unterlass das nicht. Ja? Es gibt immer wieder so Leute, die sagen, ja, wir müssen alle Zeit beten. Wir müssen auch alle Zeit beten, ich komme auch zu diesem Punkt gleich. Aber du brauchst eine intensive, eine direkte Zeit mit Gott. Und such sie diese Zeit. Leg sie fest, mach das. Zweiter Punkt ist, bete nach einer Struktur. Ja, ich kann das von mir sagen, bei mir passiert das regelmäßig, dass meine Gedanken abschweifen und ich plötzlich über die Projekte auf der Arbeit oder über das, was meine Kinder mir gestern gesagt haben, nachdenke. Eine Struktur hilft euch, wenn eure Gedanken abgeschweift sind und ihr das gemerkt habt, wieder zurückzukommen. Eine Struktur, mein Vorschlag erstmal, der erste Vorschlag für die Struktur ist eine Struktur, die schon seit Jahrhunderten von Männern Gottes verwendet wird, ist das Vaterunser. Ja, ich hoffe, ihr könnt das auswendig. Wenn nicht, sollte das Erste, was ihr auswendig lernt, das Vaterunser sein. Wer nicht weiß, wo es steht, Matthäus 6, lernt das auswendig. So, und dann rattert das nicht runter wie die Katholiken. Ja, so 64 Mal Vaterunser, das ist keine gute Idee. Sondern betet inhaltlich. So, das heißt, ihr betet, Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. Und dann bleibt ihr bei dem Punkt stehen und dann betet ihr und dankt Gott für das, was er gemacht hat. Ihr erhebt ihn für das, was er ist. Das ist nochmal ein ganz wichtiger Punkt vielleicht. War mir am Anfang sehr, sehr schwer gefallen, weil man verfällt immer in das Danken für das, was Gott für mich getan hat. Oder für andere Leute getan hat. Aber dankt mal Gott für das, was er ist, nicht für das, was er gemacht hat. Damit gewinnt ihr eine andere Perspektive auf Gott. Dankt ihm für seine Heiligkeit. Dankt ihm für seine Barmherzigkeit. Für das, was er ist. Dann betest du, dein Reich komme. Und dann fängst du an, für das Reich Gottes zu beten. Du betest für Anliegen in deiner Gemeinde, für Dinge in deiner Jugend, für Menschen, die Gott noch nicht kennen, für die Lagerversammlung, für das Jugendwochenende, für Dinge im Reich Gottes, die anstehen. Dann betest du, dein Wille geschehe auf Erden wie im Himmel. Und dann bringst du Gott all diese Dinge, wo du seinen Willen kennst und das nicht schaffst zu tun. Und bittest ihn, dir dabei zu helfen. Du betest, unser täglich Brot gib uns heute, und dann betest du für das, was heute anliegt. Für die Klassenarbeit, für das Gespräch, für die Menschen, denen du heute begegnest. Das, worauf du dich freust, das, wovor du Angst hast. Versteht ihr? Ja, geht jetzt nicht bis zum Schluss des Vaterunsers durch, aber das ist eine Struktur. So, und wenn ihr abgeschweift seid, kommt ihr einfach zu dem Punkt zurück oder zu dem nächsten Punkt. Und diese Struktur ist flexibel. Ich kann mit dieser Struktur 5 Minuten beten, ich kann mit dieser Struktur 2 Stunden beten. Manchmal, wenn ich bete, komme ich über den zweiten Punkt nicht hinaus. Und das ist okay. Dann hat Gott da einfach den Schwerpunkt gelegt. Und dann habe ich mit Gott halt über sein Reich viel geredet und gar nichts, was mein tägliches Problem ist. So, wenn jemand von euch das sowieso schon seit Jahren macht und was Neues ausprobieren will, auch da bitte ich an, lass uns in der Pause reden. Ich habe da noch ein paar Ideen. Gebetserinnerungen. Das sind eure Hauptgebetszeiten. Setzt euch eine Erinnerung zum Beten. Zum Beispiel, deine Mittagspause beginnt um 12.20 Uhr. Setz dir einen Wecker für 12.20 Uhr, dann klingelt dein Handy, dann guckst du drauf und dann weißt du, bei den meisten Handys kann man dem Wecker Namen geben. Dann gibt dir dem Wecker den Namen die Ältesten. So, dann klingelt der Wecker um 12.20 Uhr, dann seht ihr die Ältesten und dann betet ihr für einen der Ältesten in eurer Gemeinde. Für den Jugendleiter, für die Sonntagsschullehrer, für einen. Während ihr zum Mittag geht oder während ihr da sitzt und nachdem ihr oder bevor ihr euer Brot ausgepackt habt. 2 Minuten, 5 Minuten, je nachdem. Nichts Langes. Und nächsten Tag betet ihr für den einen anderen Ältesten und nächsten Tag für einen anderen Ältesten. Und damit betet ihr regelmäßig für wichtige Anliegen im Reich Gottes. Oder setzt die Erinnerung, nicht mit dem Handy, sondern an einen festen Zeit und Ort. Also wenn ihr nach Hause kommt, dann bringt ihr euren Ranzen ins Zimmer. Nicht so wie meine Kinder, die den immer im Flur stehen lassen. Ja, so. Und setzt euch einfach mental diese Erinnerung. Wenn du mit dem Ranzen ins Zimmer kommst, dann stellst du den Ranzen hin und dann kniest du dich an deinem Bett hin. Und dann betest du zum Beispiel für deine Freunde aus der Jugend. Für einen von ihnen. 2 bis 5 Minuten. Kurzes Gebet. Und ihr kennt die, ihr wisst, durch was sie gerade durchgehen, was ihre Probleme sind. Du hast mal den auf den Herzen, bete für ihn. Und dann stehst du auf und dann gehst du raus und dann machst du das, was du sonst immer machst. Gehst zum Mittag, oder? Und da wieder, überlegt euch, Hausaufgaben, überlebt euch heute Abend und setzt euch eine Erinnerung. Überlegt, ob ihr mit dem Handy oder mit dem Ort machen wollt, setzt euch eine Erinnerung für ein Thema. Wenn ihr das 3 Wochen gemacht habt, setzt ihr euch eine 2. Erinnerung. Fangt nicht an mit 8 Erinnerungen am Tag, das wird nichts. Aber fangt an, damit zu wachsen. Like die Open Doors Seite bei Facebook, falls du regelmäßig bei Facebook unterwegs bist. Und wenn dann in deinem Stream der Vers oder das Anliegen des Tages kommt, dann liest dir das durch, schalt das Handy aus und bete für 2 Minuten für die Menschen, die dort erwähnt worden sind, für das Land oder für die Probleme, die in diesem Land da sind. Und dann betest du regelmäßig für Geschwister, die in Verfolgungen stehen. Ganz konkret. Ja, wenn du merkst, dass das nicht funktioniert, dass du immer drüber scrollst, musst du dir halt das anders machen. Aber das ist eine Idee wieder. Ja, und es gibt, lasst mal eure Kreativität freien Lauf. Wo könnt ihr im Tag Dinge einbauen und für welche Anliegen könnt ihr beten? Gebetskalender. Auch eine Hausaufgabe für heute Abend. Ja, machen wir jetzt nicht. Ihr nehmt eins von den weißen Blättern, die ihr habt, und schreibt dort links Zahlen von 1 bis 30 runter. Aber es werden nachher welche verteilt. Kein Problem. War zumindest jedes Jahr so gewesen, würde mich sehr stark wundern, wenn das dieses Jahr anders wäre. So, Zahlen von 1 bis 30 runter und dann schreibt ihr hinter jede Zahl einen Namen von Menschen, die euch wichtig sind. Das können eure Eltern, Großeltern, Cousins, eure Freunde, vielleicht Schulkameraden, mit denen ihr ein gutes Verhältnis habt und mit denen ihr vielleicht über geistliche Dinge spricht. 30 Namen. Wenn ihr nicht mehr wisst, was ihr, schreibt unsere Namen drauf. So, und morgen ist der erste. Und den Zettel legt ihr in eure Bibel, ja? Und wenn ihr dann eure Bibel liest, macht ihr den Zettel auf und guckt, morgen ist der erste. Also guckt ihr, welcher Name bei der 1 steht. Und dann betet ihr für diesen Menschen. Und ihr versucht dann am Tag, sobald ihr euch erinnert, an diesen Menschen zu denken und für ihn zu beten. Und am 2. betet ihr für den 2. Und am 12. bei dem Namen, der hinter der 12 steht. Und wenn ihr einen Tag vergisst, dann habt ihr halt einen Tag vergessen. Da müsst ihr nichts nachholen, sondern wenn das jetzt der 17. ist, dann betet ihr bei dem Namen, der hinter der 17 steht. Und ihr könnt die Leute anschreiben über WhatsApp. Sagen, ich bete für dich, hast du Anliegen. Ihr könnt die Leute anrufen, fragen, wie es geht. Und sagen, lass uns noch zusammen beten. Und dann betet ihr am Telefon zusammen. Wieder nicht eine Stunde, eine kleine Sache. Aber meine Hoffnung ist, wenn das 10 Leute aus dieser Gruppe einen Monat lang durchziehen, dann haben wir für 300 Leute gebetet, für die wir sonst nicht gebetet hätten. Bete gemeinsam. Besucht die Gebetsstunden. Trifft euch mit den Jugendlichen. Und auch da, man kann. Und wenn es eine Möglichkeit gibt und das bei euch eingerichtet ist und der Heilige Geist euch im Gebet packt, dann kann man die Nacht durchbeten. Aber man kann auch ein ganz kurzes Gebet machen. Ihr habt Volleyball gespielt, seid gerade dabei, auseinanderzufahren. Fahrt nicht einfach so auseinander. Stellt euch in den Kreis und betet. Da sind andere Leute, die sehen euch. Na und? Wollten wir nicht ein Opfer werden? Aber das... Wisst ihr, was für mich das Besondere an den Jugendmittelalten sind? Das ist das Gebet mit den Brüdern.
Und das sind die Gebete, die wir gemeinsam beten, die uns zu dem zusammengeschweißt haben, was wir sind. Wenn ihr in der Jugend anfängt, regelmäßig so zusammen zu beten, dann schweißt euch Gott zusammen. Und das wünsche ich euch, dass ihr das erlebt, wie es ist, solche Freunde zu haben. Ein letzter Punkt zum Gebet: Genießt die Zeit mit Gott. Du hörst ein schönes Musikstück, halte inne und danke Gott dafür. Du fährst durch die Landschaft, du siehst, was wir gestern gesehen haben, dunkler Himmel und die Sonne am gegenüberliegenden Seite, dass die Bäume hell beleuchtet, dieses Farbspiel. Danke Gott dafür. Sag ihm, was dir gefällt, sag ihm, was dir nicht gefällt. Frag ihn, was ihm gefällt. Erzähl ihm, welches Buch du gut findest. Frag ihn, welche Stelle in diesem Buch er am meisten mag. Er kennt die doch auch alle. Lebt einfach mit Gott. Genießt seine Gemeinschaft. Gottes Liebe in die Welt tragen. Wisst ihr, was Missionare in muslimischen Ländern jungen Leuten sagen, die sich gerade bekehrt haben? Die sagen, macht eine Liste von allen Leuten, die keine Christen sind. In der Regel hat diese Liste all die Menschen, die dieser junge Mensch kennt. Und dann sagen die, markier 10 Leute, die dich wahrscheinlich nicht töten werden, wenn du ihnen erzählst, dass du ein Christ geworden bist. Wenn er die markiert hat, sagen sie, jetzt gehst du zu denen hin und erzählst ihnen, dass du ein Christ geworden bist. So, ihr seid nicht in der Gefahr, dass man euch tötet, wenn ihr von Christus erzählt, aber macht euch trotzdem eine Liste. Setzt euch hin und überlegt euch, mit welchen Menschen habt ihr regelmäßig zu tun, von denen ihr gerne sehen würdet, dass sie zu Christus kommen. Macht diese Liste nicht zu lang, keine 40 Leute, irgendwo zwischen 5 und 10, das reicht. Und dann fange an, regelmäßig für diese Leute zu beten. Wenn du in deiner Struktur kommst, das Reich Gottes, dann holst du diese Liste raus. Und 7 kann man sich sehr gut Sachen merken. 7 Namen kann man sich diese Liste, wenn ihr sie bis 7 haltet, kann man sehr gut im Kopf behalten. Und dann betet ihr regelmäßig, jeden Tag für diese Menschen. Ihr beschäftigt euch mit diesen Menschen. Überlegt euch, was könnt ihr diesen Menschen Gutes tun? Wie könnt ihr ihnen die Liebe Gottes zeigen? Und wenn sie euch fragen, warum machst du das eigentlich, könnt ihr ihnen erzählen von der Liebe Gottes, die euch antreibt. Sei ihnen ein Vorbild. Und ich habe einen Satz gelesen: Entschuldige dich nicht für deine Geistlichkeit. Lebe sie ganz natürlich. Wünsche den Menschen in der Schule oder auf dem Arbeitsplatz, wenn sie Geburtstag haben, Gottes Segen zum Geburtstag. Ich habe das in dieser Woche getan. Ein älterer Herr hatte bei uns letzte Woche Geburtstag und ich habe ihm Gottes Segen gewünscht. Und er sagt daraufhin, ja, das brauche ich. So, und weil ich genauso wie ihr ein Amateur bin, ist mir in dem Moment nichts eingefallen. Und wir haben dann über andere Dinge gesprochen und hinterher habe ich gedacht, Mensch, das Kind, ich hätte doch einfach fragen können, wieso sagen Sie, dass Sie das brauchen? Und dann hätten wir eine Gelegenheit, einen Anknüpfungspunkt gehabt, um über den Glauben zu sprechen. Aber mach das einfach mal. Oder bete vor dem Essen. Ich erzähle euch mal eine Geschichte bei uns auf der Arbeit. Ich bete, wir gehen immer in eine Kantine essen mit ein paar Kollegen und ich bete immer, wenn wir das Essen aus der Kantine geholt haben, dann falte ich die Hände und dann bete ich. Und wir waren einmal mit einem Kollegen nur zu zweit und plötzlich sagt er, kannst du auch laut beten? So. Dann habe ich laut gebetet. Ein paar Tage später war da eine Kollegin, die ist auch Christin. Und dann saßen wir zu dritt und dann sage ich zu ihr schon, Jalin, kannst du laut beten? Dann hat sie laut gebetet. Noch ein paar Wochen später waren wir mit ihm alleine unterwegs auf einer Dienstreise, holen uns was zu essen in einem Imbiss. Und dann sagt er, sag mal, kann ich das auch mal versuchen? Ich sage, na klar. Und dann hatten wir ein wirklich schönes Gespräch über den Glauben und über sein Straucheln und Kämpfen mit diesem Thema. Vielleicht offen und unverschämt deine Erfahrungen mit Gott in die Gespräche ein. Ein Kollege fragte mich einmal, sag mal, eure Tochter hatte doch auch so schlimm Neurodermitis gehabt. Ja. Seine Kinder haben auch Neurodermitis. Was habt ihr gemacht? Wir haben gebetet, habe ich gesagt. In der Bibel steht, wenn jemand krank ist, dass man zu den Ältesten gehen kann, die salben dann einen, beten für einen und Gott macht dann gesund. Und das haben wir gemacht. Wir sind mit ihr zu den Ältesten gegangen. Sie wurde gesalbt, gebetet und sie ist gesund geworden. So, und das klingt jetzt nach viel, was ich Tolles alles sage. Da, bei mir hört es schon langsam auf. Versteht ihr, da ist nicht viel. Das sind nur die paar Beispiele, die ich erlebt habe. Aber das muss bei mir noch viel, viel mehr werden. Und das wünsche ich, dass wir das alle lernen. Das ganz natürlich einzubauen und davon zu sprechen und zu erzählen, was Gott an uns tut und was Gott an anderen tut. Und Gott groß zu machen und von ihm zu erzählen. So, und geh einfach mit einem offenen Herzen durch den Tag. Bitte um Gelegenheiten und nimm diese Gelegenheiten wahr und streu diese Wahrheit Gottes in die Herzen der Menschen. So, und wenn du das noch nicht machst, dann wird es am Anfang komisch sein. Aber das macht nichts. Mach das. Du wolltest ein Opfer werden. So, bisher war das noch passiv. Ja, wir leben und wenn uns Leute ansprechen, dann antworten wir denen. Werde aktiv. Überlege, wie kannst du Gelegenheiten herstellen, um mit den Menschen über Gott zu sprechen? Ja, wenn da jemand ist aus deiner Klasse, der vielleicht schon interessiert ist, dann texte ihm doch, wir treffen uns heute mit der Jugend um 17.30 Uhr an der Flutmühle, um Volleyball zu spielen, hast du Lust vorbeizukommen? Vielleicht hat er Lust vorbeizukommen. Und ich glaube, wenn Kinder Gottes in Liebe miteinander umgehen, dann hat das eine Wirkung für Außenstehende. Und schon allein einfach euer Spielen wird für ihn zum Segen werden. Lade Leute zur Jugendstunde ein. Wir versuchen in Gifhorn einmal im Monat, das klappt nicht immer, so eine Bring-a-Friend-Jugendstunde zu machen, wo jeder dann seine Freunde einlädt und die wir dann evangelistisch ausrichten. Vielleicht kann man das bei euch auch einrichten. Für die Studenten oder für die Älteren unter euch, überleg, ob du mit jemandem zum Essen gehen kannst, zum Mittag, um dann aktiv das Gespräch auf das Geistliche zu lenken und mit ihm über den Glauben zu sprechen. Überleg, ob du mit jemandem, ihr trifft euch manchmal die Älteren und verreisen am Wochenende, verreise mal nicht mit einem Freund aus der Gemeinde, sondern mit einem Menschen, bei dem du den Eindruck hast, dass er offen ist für das Evangelium und streu den Samen da hinein. Auch das alles kann am Anfang unnatürlich erscheinen. Aber mach es einfach. Do it. Und vielleicht noch ein Wort. Du wirst feststellen, es gibt Menschen auf deiner Liste und wenn du mit ihnen sprichst, stößt du immer wieder auf Ablehnung. Dann nimm sie von der Liste runter. Bete für sie, befiehl sie Gott an und nimm sie von der Liste runter. Das klingt vielleicht hart. Der Hintergrund ist aber, die Menschen sind vielleicht noch nicht bereit. Und vielleicht werden sie in 10 oder 20 Jahren auf dich zurückkommen oder es wird irgendjemand anders, den Gott gebrauchen kann, ihnen das Evangelium verkündigen. Aber du verschwendest deine Energie und Zeit für Menschen, die sowieso das nicht hören wollen. Nimm sie von der Liste runter und nimm jemand anders auf, bei dem du den Eindruck hast, dass er offen ist. Suche Suchende. mache Fehler. So wie ich den Fehler gemacht habe, dass ich zwar Gottes Segen zum Geburtstag gewünscht habe und nicht weiter nachgehakt habe. Nur derjenige, der nichts macht, macht keine Fehler. Mache Fehler, lerne daraus und geh weiter. Warte nicht, bis du geistlich genug bist, bis du mehr Bibelwissen hast, bis du, ich weiß nicht, welche Ausreden der Satan noch da hat, damit du nicht losgehst. Fange an. Was ich festgestellt habe, das befeuert das eine das andere. Wenn da Menschen ist, mit denen ich gesprochen habe und sie ihr Herz geöffnet haben und ich die Not in ihren Herzen gesehen habe, dann hat das Gebet für die Verlorenen einen Namen. Und ein Gesicht und eine Not. Und mein Gebet für diesen Menschen gewinnt an Intensität. Und dass es nicht gewonnen hätte, wenn ich mir vorgenommen hätte, ich muss erstmal noch so lange beten, bevor ich dann mit ihm spreche. Und manchmal wirst du denken, so wie ich, was hast du für einen Blödsinn erzählt? Aber das ist nicht schlimm. Lerne draus. Und mach weiter. Denk daran, was Helmut erzählt hat. Hinfallen ist keine Schande, aber nicht aufzustehen schon. Bitte, dass der Heilige Geist über dich kommt und du den Menschen das sagst, was Gott ihnen sagen will. Und der letzte Punkt, zieh die Fische ans Land. Wenn du merkst, dass da ein Mensch ist, der sich bekehren will, dann schaut man sich so ein bisschen instinktiv nach einem Prediger oder einem Jugendleiter um. Das ist eine Möglichkeit. Also du kannst den Menschen anbieten, sagst, pass auf, wollen wir mal kurz hinfahren zu dem und dem. Das kann man machen. Aber manchmal gibt es diese Möglichkeit nicht. Hab keine Angst, mit diesen Menschen zu beten. Wisst ihr, für mich ist das so, wenn ich mit jungen Menschen und auch mit älteren Menschen, wenn ich bete und sie wollen sich bekehren, dann ist bei mir immer dieses Bild, da ist die enge Pforte und ich kann nur bis zu der Pforte mitkommen, aber durchgehen muss dieser Mensch alleine. An dieser Stelle ist es eine Sache zwischen ihm und Gott und ich kann da sowieso nichts machen. Und wir können Menschen Gott anvertrauen. Und wir können ihm sagen, bete. Bete einfach, sag Gott deine Sünden. Bitte, dass er dir vergibt. Und lasst ihn allein, lasst ihn beten und ihr geht und betet selber. Bei uns in der Gemeinde ist es eine Tradition, dass die Ältesten mit denen beten, die sich bekehren wollen. Aber das ist eine Tradition. Und wir können uns an diese Tradition halten. Aber wenn es nicht möglich ist, ist es kein Gesetz. Und da können wir sagen, ja, warte 2 Wochen, dann ist wieder Jugendbibeltage, dann kommst du mit, dann kannst du dich da bekehren. Nein. Wisst ihr, ich wünsche jedem von euch, dass ihr das miterlebt, wie es ist, sich mit den Engeln zusammen zu freuen über einen Sünder, der Buße tut. Das ist eine himmlische Freude, mit der das Herz voll wird. Und ich wünsche, dass jeder von euch diese Freude erlebt. Ich habe noch 2 Punkte, da ich muss ein bisschen Gas geben. Gut, dieses Thema ist, wir sind in einer Gemeinde. Lerne, in der Gemeinde zu dienen. Das ist so meine Hauptbotschaft hier. Die Gemeinde hat verschiedene Funktionen. Gott hat uns die Gemeinde für verschiedene Dinge gegeben. Aber eine Sache ist mir ganz groß geworden. Es gibt bestimmte Dinge, die können wir nur in der Gemeinde lernen. Dienen gehört nicht gerade dazu, aber mit Dienen können wir super gut in der Gemeinde lernen. Und das ist das, was ich möchte, dass ihr lernt. Ja, schaut euch um nach Leuten, die Hilfe brauchen in der Gemeinde und helft ihnen. Ein paar praktische Tipps. Ja, ich habe jetzt in den Tagen in meiner Morgenandacht die Stelle aus gelesen, wo Jesus sagt, wenn du eingeladen wirst an den Tisch, setze dich nicht oben an, damit da nicht jemand kommt und dich runterschiebt, sondern setze dich unten an, wo dann jemand kommt und sagt, Freund, rücke hinauf. Ja, praktisch für uns übersetzt bedeutet das, versuch nicht da in den Aufnahmeraum nicht reinzudrängen, wo da sowieso schon 4 Jugendliche sitzen. Die werden dir wahrscheinlich sagen, pass mal auf, hier sind genug Leute, setz dich mal unten hin. Nee, guck einfach auf den Putzplan, wer diese Woche Dienst hat. Ja, frag sie, ob sie Dienstag oder Montag hier sind und dann kommt dazu dabei. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie dich wegschicken und sagen, ah, hier sind schon genug Leute, ist relativ gering. Fang damit an. Fang mit kleinen Dingen an und Geschwister und Gott wird das sehen und wird dir größere Aufgaben geben. Ein Punkt noch, gib. Wenn du Einkommen hast, gewöhn dir an, zu geben. Das ist eine Lektion, die viele Leute nicht verstanden haben. Was für ein Segen da drin liegt. Gib. Und dann die Herrlichkeit Gottes in aller Welt. Bete für alle Völker. Open Doors ist eine Möglichkeit. Es gibt, jetzt ist mir das entfallen, wie das heißt. Gebet durch die Welt heißt das, glaube ich. Es gibt so kleine Büchlein. Da wird jeden Tag ein anderes Land vorgestellt. Und zwar nicht Länder, in denen Verfolgung ist, sondern Länder, die noch nicht erreicht sind. Völker, in denen es noch keine Christen gibt. Und bete darum. Bete für die Menschen, die in völliger Dunkelheit leben. Menschen, die jeden Tag verloren gehen, weil niemand da ist, der ihnen erzählt, dass Christus für sie am Kreuz auf Golgatha gestorben ist. Und ihre Schuld, die sie täglich auf sich häufen, ihnen vergeben werden kann. Und sie neue Menschen werden können. So dass sich dein Blick für die Welt öffnet. Nicht für die Welt, diese böse Welt und verdorbene Welt, sondern die Welt, in dem für die Menschen, Volksgruppen, ja, Helmut hat das ja vorgestellt, was ist Welt, alle Völker, dafür der Blick offen wird. Und dass auch die Menschen in den entfernten Inseln und islamischen Staaten für dich ein Gesicht bekommen. Gib für die Weltmission. Hätte schon mal gib, wenn ihr in der Ausbildung seid, Einkommen habt, beteiligt euch auch an diesem Auftrag, in alle Welt hinzugehen. Ja, bevor ihr irgendwie sinnlos irgendwelche lustige Videos auf YouTube anguckt, recherchiert doch mal nach Organisationen, die sich das zum Auftrag gemacht haben, in alle Welt hinzugehen. Bruder Krebs hat erzählt, dass es in Kanada oder USA eine Missionsgesellschaft gibt, die dann zu den Völkern hingehen und das auf Tonband aufnehmen, weil es in ihrer Sprache keine Bibel gibt, um dann Stellen der Bibel, so wie Johannes 3, Vers 16, also hat Gott die Welt geliebt, dass das in der Sprache dieser Völker einfach draufgesprochen wird und dann Leute hingehen und ihnen das abspielen. So dass Gott durch sein Wort an den Herzen dieser Menschen wirken kann. Ich habe von einer Gesellschaft mitgekriegt, die was für die Christen tut, für die wenigen, die in manchen Ländern sind. Die suchen junge Leute, die als Backpacker in diese Länder reisen. Das heißt, man fliegt mit dem Flugzeug irgendwo nach Kuala Lumpur, von dort nochmal 4 Tage mit irgendeinem klapprigen Bus ins Landesinnere und die letzten 40 Kilometer läuft ihr zu Fuß und dann kommt ihr in ein Dorf, in dem Menschen sind, die sich bekehrt haben. Menschen, die seit 20 Jahren Gott dienen und noch nie eine eigene Bibel gehabt haben. Und diese Freude, die man dann erlebt, wenn man einen Bruder sieht, wie er zum ersten Mal eine eigene Bibel hat, das belohnt all die Strapazen des Weges. Sucht mal nach Menschen, die hingehen, sich hingeben, liest ihre Geschichten, beschäftigt euch damit. Und wenn dann Gott dich ruft, wenn Gott dir etwas zeigt, wo du hingehen sollst, dann geh. Geh in die Welt. Wie lieblich sind die Füße derer, die die Wahrheit verkündigen. Da gibt es einen schönen Vers in Propheten Jesaja. Sei einer davon, dessen Füßen lieblich sind, weil sie die einzige Wahrheit, die diese Menschen frei machen kann, ihnen bringt. Werde bereit dafür. Mach dich fertig dafür. Und geh. So, jetzt wart ihr wahrscheinlich sehr, sehr gespannt, wie der Angriff aussieht. Und jetzt seid ihr ein bisschen enttäuscht, weil es Bibellesen und Gebet und von Jesus Zeugen ist. Aber das ist es. Wisst ihr, Bibel lesen und beten, das ist das Kampffeld, auf dem die Schlacht des Angriffs entschieden wird. Und wenn wir dort nachlässig sind, dann müssen wir uns über diesen Punkt keine Gedanken machen. Was soll Gott auf dem Missionsfeld mit Leuten, die sein Wort nicht kennen? Lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe, und wir wissen nicht alles, was er uns befohlen hat. Und wir halten das selber nicht. Wir müssen da anfangen, an den richtigen und an den wichtigen Stellen. Und ich komme jetzt noch einmal zurück zu unserem Ausgangsvers in Römer 12. Schau, was ist eigentlich jetzt die Quintessenz von diesem Vortrag? Ja, wir lesen alle die Bibel, wir beten alle, wir reden mit den Menschen, mit denen wir zusammen sind, über den Glauben. So, jetzt sollen wir ein bisschen mehr lesen, ein bisschen mehr beten, ein bisschen mehr von dem Glauben sprechen. Ist es das, was ich sagen wollte? Nein. Genau das wollte ich eben nicht sagen. Hier ist ein kleines Wort, das mich bewegt hat, nämlich das Wort ganz. Es geht um euer ganzes Leben. Es geht darum, dass wir, dass ich und dass du, dass wir unser ganzes Leben dafür hingeben, um den Menschen die frohe Botschaft zu bringen. Ich meine ganz. Ja, das Studium ist Nebensache. Mein Job ist Nebensache. Mein Studium und mein Job sind dazu da, um mit Leuten in Kontakt zu kommen, die Christus noch nicht kennen, um ihnen von Christus zu erzählen. Das bedeutet nicht, dass ich das alles auf die leichte Schulter nehme, sondern Gott will in seinem Wort, wenn ihr das wieder lest und findet, dass wir unseren Job und unser Lernen ordentlich und gut machen. Und trotzdem geht es nicht darum, Karriere zu machen, geht es nicht darum, die nächste Gehaltserhöhung zu bekommen, um sich dann endlich den Audi kaufen zu können, sondern es geht darum, mit Menschen in Kontakt zu kommen, um ihnen von Christus zu erzählen. Und ich habe gelesen von Menschen, die gekündigt haben, weil sie festgestellt haben, dass an ihrem Arbeitsplatz keiner die Botschaft annehmen will. Und dann haben sie sich einen neuen Job gesucht. Nicht, weil sie mit den Leuten nicht klargekommen sind, mit dem Chef, sondern das war der einzige Grund, wo sie gesagt haben, eigentlich gefällt es mir sehr gut bei der Verabschiedung, aber mein Anliegen ist es, euch Christus näher zu bringen, und wenn ihr das nicht hören wollt, dann werde ich gehen. Ein ganzes Opfer bedeutet, ihr nehmt eins von diesen Blättern und ihr schreibt da drauf, alles, was der Heilige Geist hier drauf schreibt, will ich tun, und dann unterschreibt ihr diesen Zettel. So wurde mir das gesagt, als ich ein Opfer werden wollte. Und jetzt mache ich das mal ganz konkret. Wir spulen mal 20 Jahre nach vorne. Dann seid ihr irgendwo zwischen 35 und 45. Wie stellt ihr euch euer Leben vor? Übrigens vielen Dank, Daniel, für diesen Terminus technicus. Der christliche Traum von einem abgerundeten Leben. Ich beobachte dieses Phänomen schon seit Jahren mit wachsender Besorgnis. Und ich habe endlich einen richtig coolen Namen dafür. So, ist es das, was ihr wollt? Ich weiß nicht, ob alle dabei waren am Freitag. Das ist so, in 20 Jahren habt ihr ein schönes Häuschen im Grünen, ein schickes Auto vor der Tür, kleine Kinder, die lieb sind und spielen, und ihr fahrt nach Kroatien und Italien in Urlaub, spart auf das nächste schicke Auto und am Ende kommt ihr in den Himmel, weil ihr zu den Gottesdiensten geht und so alles so macht. Ich habe von jungen Leuten gehört, die haben geheiratet und sind nach Berlin gezogen, in eine Plattenbausiedlung in Ost-Berlin. Die haben kein Auto, kein Haus, ganz schmales Einkommen, dass sie fast alles dafür verwenden, um den Leuten zu helfen, die in noch größeren Nöten stecken und um sie herum wohnen. Und ihr Ziel ist es, diesen Menschen, die in solcher großen Gottesferne leben, die Liebe Gottes zu zeigen und das Evangelium zu verkündigen. Sie sparen nichts und werden niemals ein Audi fahren. Audi A6 meine ich so. Allroad Quattro. Sie haben es geopfert. Ich habe Leute kennengelernt, die haben geheiratet und sind nach Serbien gezogen, um unter den Zigeunern zu wirken. Diese Zigeuner sind Moslems, sind aber von dem Islam sehr schwer enttäuscht und sie nehmen bereitwillig die Botschaft von Christus auf. Diese Zigeuner ist aber die ärmste Bevölkerungsschicht in Serbien. Und Serbien ist schon ziemlich arm. Diese Leute haben faktisch außer ihrem Wohnwagen nichts. Und die beiden sind hingezogen und haben in so einem Wohnwagen mit nichts da gelebt, um diesen Menschen Christus zu bringen. Da gibt es eine Familie mit zwei kleinen Kindern, die bekommen den Ruf, nach Jemen zu gehen. Sie sehen dort 30 Millionen Menschen und fast keine Christen. Die Zahl der Christen ist nur undeutlich von null verschieden. Menschen, die in Islam leben und niemand geht dahin, um das zu verkündigen, weil die Wahrscheinlichkeit, dort getötet zu werden, ist über 80%. Die ganze Gemeinde betet für sie und sie lesen das Wort des Herrn, in dem es steht, ihr werdet hingehen und ihr werdet gehasst werden um meinen Namen willen und ihr werdet getötet werden. Und sie sind bereit, dahin zu gehen zu den Menschen, die sie hassen, um ihnen die Botschaft von Christus zu verkündigen. Und sie werden getötet. Sie werden entführt. Nach 5 Jahren findet man die Leichen der Eltern. Von den Kindern fehlt nach wie vor jede Spur. Wie gefallen euch diese Lebensentwürfe? Ich wünsche mir und euch den christlichen Traum von einem geopferten Leben. Ein Leben, das sich selbst stirbt, um neues Leben zu wirken. Schau, wenn ihr diesen weißen Zettel macht und Gott gibt, dann wird Gott da was draufschreiben. Den Fehler, den ich gemacht habe, dass ich diesen Zettel in die Schublade gesteckt habe, in dem er 20 Jahre gelegen hat. Vielleicht hat Gott da was draufgeschrieben, aber ich habe es nie erfahren, weil ich den nie angeschaut habe. Aber was wird passieren, wenn jeder von uns diesen weißen Zettel jeden Tag vor Gott bringt? Sagt, Herr, bitte schreib da was drauf. Herr, bitte schreib da was drauf. Ich will für dich leben. Zeig mir, was ich für dich tun kann. Ich glaube, Gott wird da was draufschreiben. Und ich glaube, wir werden seine Herrlichkeit erleben. Und es wird nicht das schöne, blaue, abenteuerlose Leben werden, sondern es wird ein Leben sein, das euch alles kosten wird, aber ein Leben, das niemals langweilig sein wird. Und das wünsche ich euch und mir von ganzem Herzen. Amen.